Praise the Lord. You ready for the word?
Preist den Herrn. Okay. Seid ihr bereit für das Wort? Wisst ihr, der Grund, warum ich die Bibel manchmal aufschlage, ist, um euch zu zeigen, dass die Bibel unsere Hauptquelle für jede Glaubenslehre ist. Sie ist von Gott inspiriert. Aber der Punkt ist der, wenn man das Wort Gottes verinnerlicht hat, dann hat man es bereits in sich. Man muss nicht immer den Leuten zeigen, wo die Verse stehen, verstehst du? Es geht darum, dass du die Verse oder Aussagen, die ich mache, notierst und dann selbst nachschlägst, um zu sehen, ob sie in der Bibel stehen. So können wir viel kompakter und schneller mehr durchnehmen.
Okay?
Alles klar? Jemand sagt vielleicht, ich verstehe nicht, was du gerade gesagt hast. Keine Sorge, genieße es einfach, genieße es. Manche Menschen haben das tiefe Verlangen, immer mehr über die Bibel zu lernen. Und das ist ein wunderbarer Weg, denn das Wort Gottes muss ein fester Bestandteil unseres Lebens sein, unseres täglichen Lebens. Wir empfangen das Wort. Ein Beispiel dafür ist die Wüstenwanderung, als Gott den Israeliten Manna gab. Jeden Morgen gab Gott ihnen Manna. Für mich beginnt der Morgen schon nach Mitternacht, also sehr früh. Deshalb fängt mein Morgen früher an als eurer, weil ich eine Nachteule bin. Ich studiere nachts. Jetzt ist immer noch Morgen. Für einige von euch ist es ganz früh. Und diese Zeit ist am besten. Die Bibel sagt, bevor das Manna schmilzt, wenn die Sonne aufgeht. Also vor den Herausforderungen des Tages ist es am besten, Zeit mit dem Wort Gottes zu verbringen. Wenn du gerade erst anfängst oder eine beständigere Methode suchst, kannst du dir ein Andachtsbuch besorgen. Ich habe auch mehrere Andachtsbücher, die du Tag für Tag durcharbeiten kannst. Wenn du meine nicht magst, such dir ein anderes, das besser zu dir passt und dir hilft, einen guten Lesefluss zu bekommen. Aber ich liebe das Wort Gottes. Ich liebe das Wort Gottes. Und ich möchte heute wieder einige Dinge durchnehmen, weil wir immer wieder daran erinnert werden müssen, wie wichtig die grundlegenden Lehren der Bibel sind. Das Evangelium, um genau zu sein. Denn heute hören wir oft das Wort Evangelium, aber viele Menschen verstehen gar nicht wirklich, was das Evangelium ist. Manche sagen, Buße ist das Evangelium. Nein, das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium beinhaltet zwar Buße, aber oft ist diese Buße sogar unbewusst. Das Evangelium ist nicht nur Buße. Manche sagen, Prophetie ist das Evangelium. Auch das nicht. Über die Endzeit zu sprechen, ist ebenfalls nicht das Evangelium. Übrigens, das Wort Evangelium bedeutet gute Nachricht. Und das Evangelium hat Lösungen, nicht nur für deinen Körper, sondern auch für deine Ehe, für die Erziehung deiner Kinder, für dein ganzes Leben. Viele denken, das Evangelium ist das, was Billy Graham auf einer Evangelisationsveranstaltung gepredigt hat, wo Menschen gerettet wurden. Ja, er hat das Evangelium gepredigt. Aber das Evangelium ist nicht nur für die Verlorenen, sondern auch für die Geretteten. Denn das Evangelium bedeutet Rettung. Gute Nachrichten über die Rettung, die Gott gebracht hat. Eine Rettung, die es im Alten Testament unter dem Alten Bund noch nicht gab. Die Menschen damals sehnten sich danach. Die Bibel sagt durch den Heiligen Geist, dass die Propheten des Alten Testaments danach verlangten, unsere Zeit zu erleben. Also, was ist das Evangelium? Paulus schreibt in Römer 1, ich schäme mich nicht, das Evangelium von Christus zu predigen. Warum? Er sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn darin, im Evangelium, wird geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Es gab eine Zeit, da brachten die Puritaner in Großbritannien, dem Vereinigten Königreich, und die Reformatoren, die Calvinisten und Lutheraner, das Evangelium in seiner Reinheit zurück. Und es verbreitete sich und brachte die Zivilisation mit sich. Überall, wo das Evangelium hinkam, brachte es Zivilisation. Frauen wurden geachtet und erhielten eine höhere Stellung. Höflichkeit, Rücksichtnahme und uneigennützige Fürsorge für den Nächsten wurden in all diesen Nationen zur Norm. Und die Menschen wurden kreativ, innovativ. Die Menschen lebten wohlhabender als vor dem Kommen des Evangeliums. Sie lebten auch gesünder. Aber es ist das Evangelium, das all das bewirkt hat. Der Grund für all diese positiven Veränderungen war das Evangelium. Und sie sagten damals, ist es die Gerechtigkeit Gottes, von der ich so oft spreche? Ja, dasselbe Wort. Sie sagten, das Evangelium ist all diese Menschen, die Lutheraner, die Puritaner in der Vergangenheit, und all die anderen. Das Evangelium ist die Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus Christus. Und was ist die Rechtfertigung durch den Glauben? Gerechtigkeit durch Glauben. Denn das Wort gerecht und das Wort gerechtfertigt ist im Griechischen dasselbe.
Amen.
Dikaio, was bedeutet für gerecht erklärt. Vor vielen, vielen Jahren hat Gott einen Mann berufen. Einen Mann, der schon im fortgeschrittenen Alter war. Und Gott sagte, ich habe dich berufen. Er führte ihn aus seinem Zelt hinaus unter den sternenklaren Nachthimmel. Es war eine der klarsten Nächte, die man je gesehen hat. Dort im Nahen Osten, wo es keine künstlichen Lichter gibt, die den Blick stören oder das Licht der Sterne überstrahlen, kann man unzählbare Mengen an Sternen sehen. Myriaden von Sternen. Ist das nicht wunderbar? In den Psalmen steht, bevor es heißt, er heilt die zerbrochenen Herzen sind, dass Gott die Sterne zählt. Niemand kann die Sterne zählen. Niemand kann ihnen Namen geben. Sie sind in Wirklichkeit Sonnen. Wir kennen unsere Sonne, aber die Sterne sind wie riesige Sonnen. Und es gibt so viele davon, dass selbst die Wissenschaftler mit all ihrer modernen Technik sie weder berechnen noch benennen können. Aber Gott zählt die Sterne und nennt sie alle bei ihren Namen. Und dann sagt die Bibel, er heilt die zerbrochenen Herzens sind. Ist das nicht wunderschön? Auf der einen Seite die unermessliche Größe und auf der anderen Gottes Zärtlichkeit. Das ist unser Gott, derselbe Gott.
Amen.
Und dieser Gott hat seinen Sohn, Jesus Christus, gesandt. Zu welchem Zweck? Um am Kreuz zu sterben. Er wurde nicht ermordet. Deshalb mag ich es nicht, wenn Menschen sagen, Jesus sei ermordet worden. Tatsächlich konnte ihn niemand festnehmen ohne seine Erlaubnis. Sie kamen, um ihn zu verhaften. Und was geschah? Diejenigen, die ihn verhaften wollten, wurden selbst wie Gefangene. Jesus sprach nur ein Wort, den Namen Gottes. Er sagte, ich bin es, wörtlich, ich bin. Da fielen sie alle zu Boden. Er hätte einfach weggehen können, aber sie blieben auf dem Boden liegen, bis er ihnen erlaubte, wieder aufzustehen. Jesus sagte, mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Ich habe die Macht, mein Leben niederzulegen, und ich habe die Macht, es wiederzunehmen. Niemand nimmt mir mein Leben.
Amen.
Das ist Macht, Mann. Das ist echte Macht. Wenn man genau hinsieht, bemerkt man, dass Jesus aus eigenem Antrieb handelte. Im Johannesevangelium steht, dass er hinausging. Jesus trug sein Kreuz und ging hinaus. Schon davor, als Pilatus ihn blutüberströmt der Menge vorführte, heißt es, dass er hinausging, um der Menge gegenüberzutreten. Dieses Hinausgehen zeigt, dass er entschlossen war. Er wurde nicht vor die Menge gezerrt. Er wurde nicht unter das Kreuz gezwungen. Er ging freiwillig. Auch wenn er sicherlich schreckliche Schmerzen hatte, auch wenn er kaum atmen konnte, ging er freiwillig. Es war seine Entscheidung, weil er dich und mich liebt. Das war alles Teil von Gottes Plan. Dass Gott sündige Menschen lieben würde, die sich nicht um ihn kümmern, die seinen Namen lästern. Menschen, die so leben, als gäbe es keinen Gott. Gott liebte die Menschen, als sie noch völlig lieblos waren. Und jetzt, liebes Kind Gottes, warum denkst du, dass Gott dich heute weniger liebt? Warum machst du dir Sorgen über die alltäglichen Dinge, über deine Versorgung und all das, wenn Jesus doch sagt, schaut die Vögel des Himmels an, schaut die Lilien des Feldes an. Die Vögel des Himmels säen nicht, wie es die Bauern tun. Er sprach zu Menschen, die in der Landwirtschaft tätig waren, richtig? Er sagte, sie säen und ernten nicht, und doch ernährt euer himmlischer Vater sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Und dann sagt er, schaut die Lilien des Feldes an, sie mühen sich nicht ab. Das war früher die Arbeit der Menschen, die harte Arbeit auf dem Feld. Schaut die Lilien an, sie arbeiten und spinnen nicht. Spinnen war damals Frauenarbeit, um Kleidung herzustellen.
To make a dress.
Richtig? Diese Lilien mühen sich nicht ab und spinnen nicht. Und doch sage ich euch, nicht einmal Salomo, der reichste Mensch, den es je gegeben hat, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit, war so prachtvoll gekleidet wie eine dieser Lilien. Und nebenbei, ihre Kleidung kommt nicht von außen oder online. Mit anderen Worten, Jesus spricht hier über unsere Körper. Wusstest du das? Denn in dem Moment, in dem Jesus auf die Lilie zeigt, wird deutlich, dass ihre Kleidung von innen kommt. Wenn eine Lilie krank oder am Verwelken ist, wird ihr Äußeres braun und sie stirbt ab. Jesus spricht hier also über unsere Gesundheit. Warum machst du dir Sorgen um deine Gesundheit? Der Grund, warum du nicht gesund bist, ist, weil du dich innerlich so sehr abmühst, weil du dir so viele Sorgen machst. Du hältst die Heilung zurück, die ich dir geben möchte. Hört ihr zu? Du kannst den ganzen Tag ängstlich und besorgt durchs Leben gehen. Du kannst Sport machen und dabei verkrampft sein. Aber anstatt, wie wir letzte Woche gesehen haben, mit einem Lächeln durchs Leben zu gehen, ich frage mich, wie dieser Typ überhaupt lächeln kann, während er all das verrückte, schwere Zeug trägt. Aber er lächelt trotzdem. Pastor Mark ist wirklich ein besonderes Exemplar. Ein einzigartiger Typ. Hör auf zu lächeln, du weißt schon, während du diese schweren Lasten trägst. Damit machst du anderen das Leben schwer. Aber mal ehrlich, seid ihr nicht viel mehr wert als ein Vogel? Der Herr sagt, dass die Lilien des Feldes heute hier sind und morgen von der Sonne verbrannt werden. Sie sind nur vorübergehend. Diese Lilien sterben, und das schneller als wir. Aber Gott kleidet sie trotzdem. Gott kümmert sich um ihre Gesundheit und ihre Schönheit. Und das hat er für uns gemacht. Gott hat die Blumen nicht einfach um ihrer selbst willen geschaffen, sondern für uns Menschen. Es gibt etwas in uns, das Schönheit schätzen kann, weil es von ihm kommt. Und der Duft. Gott hat es so eingerichtet, dass der Duft vieler Kräuter oder Blumen erst freigesetzt wird, wenn sie zerdrückt werden. Wenn man sie nicht zerdrückt, kommt der Duft nicht hervor. Das erinnert an das Evangelium von Jesus Christus. Die Menschen konnten Gottes Liebe erst wirklich erkennen, als Jesus zerdrückt wurde. Erst da wurde der Duft des Evangeliums freigesetzt, die frohe Botschaft, die wir überall verbreiten sollen. Die Bibel sagt, dass Jesus im Licht der levitischen Opfer auch unser Speisopfer ist. Feines Mehl. Sein Charakter ist wie feines Mehl. Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. Feines Mehl bedeutet, dass es nichts Raues, nichts Unausgeglichenes in seinem Wesen gibt. Schon das Speisopfer im Alten Testament wies auf ihn hin. Alles ist vollkommen, nichts Unstimmiges. Ich sage immer, er hat diese sanfte Stärke, diese Ruhe und zugleich eine wunderbare Autorität. Er strahlt königliche Würde aus, ein Adel, der zur Königswürde passt. Und doch, wenn er sich niederbeugt, um jemanden aufzuheben oder einen Aussätzigen zu berühren. Und die Bibel erwähnt nicht, wie schlecht solche Aussätzigen wahrscheinlich rochen. Aber wenn er sich niederbeugt, ist da nichts Knechtisches an seinem Dienst. Seine Demut ist von königlicher Würde geprägt und seine königliche Herrlichkeit ist von Dienerschaft durchzogen. Jesus ist vollkommen ausgewogen, aber nicht im Sinne eines Kompromisses. Bei ihm ist alles harmonisch. Die Bibel sagt, er ist ganz und gar lieblich. Alles an ihm ist schön und vollkommen. Jedes Detail des Speisopfers verströmte einen Wohlgeruch für den Vater, was bedeutet, dass jeder Gedanke, jedes Wort, jede Tat von Jesus ein Wohlgeruch für den Vater ist. Wie kommt dieser Wohlgeruch in unser Leben? Er musste zerdrückt werden. Das geschah am Kreuz.
Amen.
Als Jesus zerdrückt wurde, wurden all die Segnungen Gottes für dich freigesetzt. Er nahm deinen Platz ein und nun stehst du an seiner Stelle vor dem Vater. Amen. Das ist das Evangelium. Jesus wurde zur Sünde gemacht mit deiner Sünde, damit du gerecht gemacht wirst mit seiner Gerechtigkeit. In Römer 5 steht, denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Das ist das Evangelium. Wir hören so viele Stimmen, die sagen, all das passiert, weil zu wenig Zurechtweisung gepredigt wird. Die ganze Unmoral und die zunehmende Gesetzlosigkeit, die wir sehen, sogar im Leib Christi, in den Gemeinden, das ist schrecklich. Wir müssen mehr über den Charakter predigen. Charakter, Charakter. Gut, mein Freund, aber du musst verstehen, Charakter in der Bibel ist eine Frucht. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung, all das ist Frucht. Die Frucht des Geistes. Und Frucht wächst nur unter den richtigen Bedingungen. Segensregen vom Himmel. Sonnenschein. Die Dinge, die eine Pflanze braucht, um zu gedeihen. Genauso ist es bei uns. Wir können nur dann geistlich wachsen, wenn wir in der Gnade wachsen. Das bedeutet, wir müssen in der Erde der Gnade verwurzelt sein. Was bedeutet es, in Gnade verwurzelt zu sein? Gnade ist Versorgung. Gnade ist unverdiente Gunst. Eine ständige Versorgung. Was ist das Gesetz? Das Gesetz ist Gottes Forderung. Ein Anspruch, den er an dich stellt. Gnade hingegen bedeutet Versorgung. Das Gesetz sagt, der Mensch muss arbeiten, der Mensch muss leisten. Tun, tun, tun. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Gnade hingegen sagt, ich werde das für dich tun. Ich werde dies für dich tun. Deine Haltung unter der Gnade ist eine Haltung der Ruhe, verbunden mit einem lebendigen Glauben daran, dass Gott handelt, dass er es ist, der alles tut. Selbst jetzt, während ich predige, ist er es, der durch mich predigt und lehrt. Das muss ich glauben. Denn niemand möchte nur Joseph Prince in seiner eigenen Kraft hören. Ihr hört mich als Sprachrohr Gottes. Deshalb soll ich predigen, wie Gott es jedem Prediger aufträgt. Er soll sprechen wie ein Sprachrohr Gottes. Das bedeutet, dass wir uns als Botschafter Gottes verstehen. Wir sind heutzutage oft vertrauter mit griechischen Philosophien und studieren die Weisheiten der Welt. Aber all das sind nur Dämonen, die versuchen, Gottes Methode nachzuahmen. Was ahmen sie nach? Gottes Art, durch Menschen zu sprechen. Deshalb gibt es im Heidentum Orakel für dies und Orakel für das. Aber all das führt in die Finsternis und letztlich zu Besessenheit. Doch Gottes Weg ist anders. Gott spricht durch Menschen. Manchmal lesen wir die Bibel und manche sagen, ich lese nur die Bibel, ich lese keine anderen Bücher. Kein Wunder, dass du geistlich nicht wächst. Warum? Weil du nicht dem folgst, was die Bibel selbst sagt. Die Bibel sagt, dass Gott der Gemeinde was gegeben hat? Kommt schon. Pastoren und Lehrer. Es gibt den fünffältigen Dienst. Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer. Diese sind zum Lehren da. Und wenn du sagst, dass du keine Lehre brauchst, ist das eine Form von Stolz. Ich bekomme meine Offenbarungen direkt von Gott. Aber Gott hat Lehrer eingesetzt, um dir zu helfen, die Bibel besser zu verstehen. Natürlich solltest du deine Zeit zuerst mit dem Wort Gottes verbringen, bevor du andere Bücher liest. Selbst in einem Andachtsbuch gibt es oft einen Tagesvers. Lies zuerst diesen Vers und dann lies, was der Diener Gottes, derjenige, den Gott dafür bestimmt hat, dieses Buch zu schreiben, dir durch die Gabe der Auslegung dieses Wortes zu sagen hat. Bist du noch bei mir? Schau, Gott sprach zu einer Frau, einer Syrophönizerin, die Elia versorgen sollte, wenn er ein paar Tage später bei ihr eintreffen würde. Gott hatte bereits zu ihr gesprochen. Woher weiß ich das? Als Elia zu ihrem Haus kam. Warum ging er überhaupt dorthin? Es herrschte eine Hungersnot im Land. Es gab nicht viel zu essen wegen dieser Hungersnot. Das Essen war knapp. Da schickte Gott Elia, seinen Propheten, zu einer Frau, die keine Israelitin, sondern eine Heidin war. Er schickte ihn in das Land, aus dem die Frau des Königs von Israel, Isabel, stammte. Sie war der Grund, warum das Land unter einer Hungersnot litt. Oder genauer gesagt der König, weil Gott den König zur Verantwortung zog. Isabel hatte den Baalskult nach Israel gebracht. Sie war die Tochter des Königs von Zarpat, einer Region im heutigen Libanon. Elia sollte dorthin gehen. Wo die Sünde zunimmt, fließt die Gnade umso mehr über. Jetzt aufgepasst. Gott sagte zu Elia, geh in die Stadt Zarpat. Das ist die Region, aus der Isabels Vater stammte, der König von Zarpat. Sie war eine Prinzessin, aber eine sehr böse Frau. Böse. Übrigens, es ist gerade kein guter Zeitpunkt, dich umzuschauen, Bruder. Im Haus Gottes gibt es keine bösen Frauen. Aber Isabel war so böse, dass nach ihrem Tod Hunde ihre Überreste fraßen. Sie brachte solche Verderbnis nach Israel. Aber zurück zu Elia. Gott sagte ihm, geh nach Zarpat, denn dort habe ich einer Frau geboten, in der Vergangenheitsform, es war also schon geschehen, dich zu versorgen. Das bedeutet, Gott hatte bereits zu dieser Frau gesprochen. Sie wusste, dass ein Mann kommen würde, den sie versorgen sollte. Als Elia dann zu der Frau kam, fragte er, was hast du im Haus? Sie antwortete, oh, wir haben nichts, außer ein wenig Mehl. Mein Sohn und ich haben einige Holzstücke gesammelt, um das letzte Brot zu backen, und dann werden wir sterben. So hat sie es gesagt, wir essen das letzte Mal und dann sterben wir. Doch Elia sagte, backe mir zuerst einen kleinen Kuchen. Das bedeutete, dass sie ihm zuerst ein Stück Brot machen sollte, bevor sie und ihr Sohn etwas essen konnten. Das klingt hart, oder? Wenn es nach mir ginge, hätte ich gesagt, bitte, gib mir nichts, dein Kind soll zuerst essen. Aber die Anweisung Gottes war anders. Gott hatte Elia dorthin geschickt, um ein Segen für diese Familie zu sein. Elia sagte, fürchte dich nicht, gib mir das Essen zuerst. Und du und deine Familie werdet nicht hungern. Und was geschah? Sie gab ihm das Wenige, das sie hatte. Die Bibel sagt, dass sie tief in das Mehlfass greifen musste, um Elia etwas Mehl zu geben. Es war nur noch ein winziger Rest übrig. Gerade genug für eine Handvoll Mehl. Doch Gott hatte einen Plan. Das Gleiche gilt für uns, wenn Gott uns auffordert, etwas zu tun. Oft sind wir schnell dabei zu sagen, Herr, ich habe nur dies, ich habe nur das. Ich habe nur ein kleines Talent. Ich kann pfeifen und die Leute tanzen dazu. Aber was kannst du schon damit anfangen? Wir sind schnell dabei, unsere Begrenzungen aufzuzählen. Ich habe nur noch ein bisschen Mehl. Mein Sohn und ich werden essen und dann sterben. Aber Elia sagte zu ihr, was hast du im Haus? Dasselbe fragte Jesus seine Jünger, als er die große Menschenmenge sah, die ihm folgte und hungrig war. Die Leute waren 3 Tage bei ihm gewesen. Jesus fragte, habt ihr etwas zu essen? Die Jünger brachten einen kleinen Jungen zu ihm. Andreas war es, der ihn zu Jesus brachte. Der Junge hatte 5 Brote und 2 Fische. Er stand wahrscheinlich lächelnd vor Jesus, weil er darauf bestand, sein Essen zu teilen. Aber die Jünger zweifelten und sagten, aber was ist das schon? 5 Brote und 2 kleine Fische. Was ist das bei so vielen Menschen?
But what are they among so many? What are they among so many?
Was ist das schon? Herr, ich habe nur so viel auf meinem Bankkonto. Was ist das im Vergleich zu meinem Freund? Aber was sagte Jesus? Bringt es mir. Er sagte nicht, ich werde ein Wunder tun, ohne das Wenige zu gebrauchen, das ihr habt. Nein, er wollte genau durch dieses Wenige wirken. Elia sagte auch nicht, oh, du arme Frau. Er handelte nicht nach menschlicher Freundlichkeit. Oft denken wir, dass es nett ist, Menschen behalten zu lassen, was sie haben. Aber das führt nicht immer zum Segen. Wenn die Frau und ihr Sohn das letzte Brot gegessen hätten, wäre es vorbei gewesen. Dann wären sie gestorben. Und Elia auch, denn es gab keine Nahrung und kein Wasser mehr im Land. Manchmal denken wir, es sei gut, unsere Produkte oder Dienstleistungen einfach zu verschenken. Aber wenn du ein Unternehmen führst, musst du etwas verlangen, sonst kann dein Unternehmen nicht weiter bestehen. Deine Mitarbeiter müssen auch versorgt werden. Du musst Gewinne machen, um dein Unternehmen am Leben zu erhalten und um noch mehr Menschen ein Segen zu sein. Wenn du ein Unternehmen gründest, kannst du nicht alles verschenken. Du musst Gewinn erzielen, um weiterzumachen, damit dein Unternehmen wachsen kann und du mehr Menschen helfen kannst. Das ist der Grund, warum Gott Unternehmen segnet. Nicht nur, um groß zu werden, sondern um einen größeren Einfluss zu haben.
Amen.
Die Unternehmen, die das verstehen und den Menschen dienen, die sich fragen, wie kann ich ihr Leben verbessern, wie kann ich es ihnen erleichtern, das sind die Unternehmen, die ohne große Anstrengung erfolgreich sind. Aber sie müssen trotzdem Gewinne machen. Deshalb sage ich den Leuten immer wieder, und Pastor Mark macht das auch, wenn wir in Geschäfte gehen, die jemandem aus unserer Gemeinde gehören und sie uns etwas schenken wollen, sagen wir, nein, ich zahle dafür. Vielleicht nehmen wir es einmal an, weil manche wirklich darauf bestehen. Aber wir sagen immer, wenn du willst, dass ich wiederkomme, muss ich zahlen. Stimmt's? So machen es alle unsere Pastoren. Wenn du also ein Geschäft betreibst, musst du auch Gewinn machen. Und wenn welche aus unserem Pastorenteam nicht bezahlen, dann komm zu mir und erzähl mir davon. Natürlich lieben wir Rabatte. Natürlich. Aber darum geht es nicht. Du musst Erfolg haben, um ein Segen zu sein. Du musst Gewinn machen, um weiter zu wachsen, um mehr Menschen helfen zu können. Elia sagte also nicht zu der Frau, gib mir einfach etwas zu essen. Ich bin schließlich ein Mann Gottes. Nein, es ging nicht um ihn selbst. Er wollte, dass diese Frau gesegnet wird und in Fülle lebt. Er wusste, dass Gottes Prinzip immer lautet, zuerst säen, dann ernten. Gott sagt, solange die Erde besteht, wird Saat und Ernte nicht aufhören. Saat und Ernte, ein ewiges Prinzip. Wenn es eine Saatzeit gibt, wird es auch eine Erntezeit geben. Das wird niemals aufhören. Man sät einen Samen und es wird eine Ernte kommen. Das ist auch das Prinzip des Zehnten. Der erste Teil gehört dem Herrn. Aber wir werfen diesen ersten Teil nicht einfach nach oben, wie es jemand mal scherzhaft gesagt hat. Ich gebe Gott meinen Zehnten, ich werfe ihn nach oben und was die Engel fangen, gehört Gott. Alles, was runterfällt, gehört mir. Sehr witzig. Oder? Stell dir vor, Gott würde sagen, ich sende meinen Segen jetzt, aber ich sage dir nicht genau wann. Wenn du ihn fängst, gut. Wenn nicht, geht er zu deinem Nächsten.
Amen?
Liebe Leute, wir alle brauchen den Segen Gottes in unserem Leben, oder? Das Prinzip des Zehnten ist klar. Die Frau gab den ersten Teil, indem sie ihn dem Diener Gottes gab. In jener Zeit gab es keine Gemeinde, wie wir sie heute kennen. Der Mann Gottes, der damals Gott repräsentierte, war Elia. Man konnte nicht einfach in einen Gottesdienst gehen. Und die Gegenwart Gottes war nicht mehr bei dem König von Israel. Sie war definitiv nicht bei dem König von Israel. Die Gegenwart Gottes war beim Propheten Elia. Hört ihr? Gib deinen Zehnten dort, wo die Gegenwart Gottes ist. Und wenn du nicht weißt, wo sie ist, dann finde den Ort, wo sie ist und gib dort. Aber der Zehnte ist ein göttliches Prinzip. Es ist eine Offenbarung, ein Geheimnis, das Gott für sein Volk bestimmt hat. Es war nie dafür gedacht, der Welt erklärt zu werden. Die Welt funktioniert nach dem Prinzip, du musst bezahlen, wenn du etwas haben willst. Doch sobald die Welt vom Zehnten hört, heißt es, die Gemeinde will nur dein Geld. In ihren Geschäften nehmen sie auch Geld. Aber bei der Gemeinde wird plötzlich anders gesprochen. Deshalb sage ich immer, der Zehnte ist eine Offenbarung für Gottes Volk. Es ist nicht für jedermann bestimmt. Du musst eine göttliche Einsicht darüber haben. Gib nicht, weil du dich gezwungen fühlst oder weil du musst. Die Bibel sagt nicht widerwillig oder aus Zwang. Die syrophönizische Frau wusste bereits, dass Elia kommen würde. Und trotzdem sagte sie, was? Wir haben nur ein wenig Mehl. Erst als Elia sagte, fürchte dich nicht, backe mir zuerst einen kleinen Kuchen oder ein kleines Brot. Und du und deine Familie werden viele Tage zu essen haben. Erst da handelte sie. Obwohl Gott ihr schon vorher gesagt hatte, dass Elia kommen würde, brauchte sie die Stimme eines Menschen, um dieses Wort in ihrem Leben wirksam werden zu lassen. Wenn du die Bibel liest und jemand dir das Wort erklärt, wird es lebendig, praktisch und umsetzbar. Gottes Wort ist oft so rein und konzentriert, dass es schwer zu fassen ist, wenn es nicht verpackt wird. Stell dir vor, all das Wasser, das in den Wolken gespeichert ist, würde auf einmal auf die Erde herabfallen. Das wäre verheerend. Es würde Autos zerstören, Häuser beschädigen und Pflanzen vernichten. Sogar Knochen könnten brechen, wenn das ganze Wasser auf einmal herabkäme. Aber Gott lässt den Regen sanft fallen. Er sagt, so kommt mein Wort zu euch, wie der Regen vom Himmel. Gottes Wort kommt nicht als gewaltige Flut, die uns überwältigt, sondern wie sanfter Regen, der uns erfrischt und belebt. So wirkt sein Wort in unserem Leben. Wenn das Wasser aus den Wolken fällt, vermischt es sich mit der Atmosphäre, mit Staubpartikeln und all dem, was in der Luft ist. Dann bildet es sich zu kleinen Tropfen, die so sanft sind, dass sie nicht einmal die zarten Blütenblätter auf dem Feld verletzen. Also sag nicht, ich kann die Bibel nicht lesen. Hol dir Hilfe. Hör dir die Lehren von Joseph Prince zum Thema Schulden an. Wir haben eine ganze Serie dazu. Magst du meine Lehren nicht? Denkst du vielleicht, ich sei ein Irrlehrer? Dann such dir jemanden, den du für bibeltreu hältst. Aber fang an, im Wort Gottes zu wachsen.
Amen. Amen.
Es gibt keine Ausrede. Ich habe nur ein bisschen Mehl, nur ein kleines bisschen. Diese Frau brauchte das Wort eines Menschen, um handeln zu können. Sie hatte Gottes Stimme gehört. Wird Gott dich auffordern, etwas zu tun, ohne dich zu segnen? Natürlich nicht. Sie kannte Gottes Stimme, aber sie brauchte die Bestätigung durch die Stimme eines Menschen, damit das Wort in ihrem Leben wirksam wurde. Deshalb ist es so wichtig, dass Menschen das Wort Gottes aussprechen. Gott kann wollen, dass jemand geheilt wird, aber wenn niemand das Wort der Heilung ausspricht und es freisetzt, bleibt es unerfüllt. Gott hat es so festgelegt, dass wir ohne ihn nichts tun können, das wissen wir alle. Aber er hat auch festgelegt, dass er mit uns wirkt. Die Bibel sagt, wir sind Mitarbeiter Gottes, Mitstreiter Gottes. Wenn wir nicht gehen, geht niemand. Jesus sagte, geht hinaus in die ganze Welt. Gottes Gegenwart ist überall. Warum predigt er nicht selbst? Warum rettet er die Menschen nicht direkt? Weil das nicht sein Weg ist. Übrigens, auch Engel haben diese Aufgabe nicht. Erinnere dich an den Engel, der Cornelius, dem Italiener, erschien. Cornelius war ein Heide, kein Jude. Der Engel sagte ihm, schick Männer nach Joppe, zu einem Mann Gottes namens Petrus. Er wird dir Worte sagen, durch die du mit deiner Familie gerettet wirst. Der Engel war da, aber warum predigte er nicht selbst das Evangelium? Wer könnte das besser als ein Engel, oder? Aber Gott hat es so festgelegt, dass die Verkündigung des Evangeliums den Menschen vorbehalten ist. Nur Menschen, die die Gnade Gottes erlebt haben, können sie wirklich weitergeben. Engel, die nie gesündigt haben, ich rede hier nicht von gefallenen Engeln, sondern von Gottes Engeln, verstehen menschliche Schwächen und Kämpfe nicht auf die gleiche Weise wie wir. Gott möchte, dass Menschen, die durch Schwierigkeiten gegangen sind und aus ihnen gerettet wurden, das Evangelium verkünden. Also der Engel war da, aber er durfte es nicht verkünden. Dasselbe gilt für Paulus. Als er noch Saulus war, fiel er von seinem hohen Ross, als Jesus zu ihm sprach. Saulus fragte, wer bist du, Herr? Er wusste, dass es der Herr war. Jesus antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Er sagte ihm dann, steh auf und geh in die Stadt hinein. Das war Damaskus. So wird man dir sagen, was du tun sollst. Saulus war dann 3 Tage lang blind. Aber in dieser Zeit sah er wahrscheinlich mehr als je zuvor. Dann schickte Gott ihm einen Mann namens Hananias. Und wie wunderbar ist es, dass Hananias im Hebräischen Gnade Gottes bedeutet. Die Gnade Gottes wurde zu Paulus gesandt, um ihm die Augen zu öffnen. Die erste Person, die Paulus nach seiner Blindheit sah, war buchstäblich die Gnade Gottes, verkörpert durch Hananias. Das war Gottes Siegel für Paulus. Dein Dienst wird es sein, die Gnade Gottes zu verkünden. Gnade bedeutet unverdiente Gunst. Heute versuchen viele, diese Definition zu umgehen und etwas anderes zu sagen, das nicht aus der Bibel stammt. Aber die Bibel sagt ganz klar, wenn es aus Werken wäre, wäre es nicht aus Gnade. Und wenn es aus Gnade ist, dann nicht aus Werken. Gnade ist unverdient, gänzlich unverdient. Es ist das genaue Gegenteil von Werken. Versteht ihr das? Seid ihr noch dabei? Wenn es ums Evangelium geht, egal ob du glaubst, dass deine Gemeinde es predigt oder wir es mehr verkünden sollten, lass mich dir eines sagen. Durch die Gnade Gottes predigt unsere Gemeinde das Evangelium. Und wir tragen es in jede Lebenssituation, in die Erziehung deiner Kinder, dein Geschäft, dein Berufsleben, was auch immer es ist. Sogar in dein Liebesleben bringen wir das Evangelium.
Amen.
Und deshalb sage ich, du kannst die Sünde nicht aus eigener Willenskraft überwinden. Es muss durch das Evangelium von Jesus Christus geschehen. Ich möchte heute mit einem Gedanken abschließen, den ich bereits angesprochen habe, aber noch nicht zu Ende geführt. Heute möchte ich dir helfen zu verstehen, wie wichtig das Wort Gottes in deinem Leben ist. Und wie du es empfangen kannst. Und zweitens, wenn du das Wort Gottes liest, denk daran, dass nicht alles, was du liest, direkt das Evangelium ist. Du musst Christus in jeder Passage entdecken. Das Evangelium von Jesus Christus begann erst nach seinem Tod am Kreuz, seiner Grablegung und seiner Auferstehung. Erst dann wurde das Evangelium in seiner Fülle freigesetzt. Deshalb heißt es, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Ist das Alte Testament dann irrelevant? Nein, absolut nicht. Ein großer Teil meiner Predigten kommt aus dem Alten Testament, aus der Stiftshütte, der Bundeslade, der Geschichte von Josef und mehr. Über die Jahre habe ich viel aus dem Alten Testament gepredigt. Aber was ich tue, ist, Jesus darin zu finden und ihn herauszustellen. Das macht die Predigt zum Evangelium. Das verwandelt das Wort Gottes in das Wort von Christus. Früher hörte ich oft Predigten darüber, dass Abraham seinen Sohn Isaak geopfert hat. Und dann hieß es, wer ist dein Isaak? Was liebst du so sehr? Du musst es auf den Altar legen. Vielleicht ist es bei dir der Golfsport. Trifft das auf dich zu? Vielleicht ist es Golf. Oder vielleicht ist es bei der Frau dort drüben die Sucht nach koreanischen Serien. Du kannst einfach nicht aufhören. Jedes Mal gibt es einen Cliffhanger und du musst die nächste Folge schauen. Dein Gesundheitszustand leidet, deine Familienbeziehungen leiden, aber das ist dir egal. Das ist dein Isaak, etwas, das du so sehr liebst. Lege deinen Isaak auf den Altar. Natürlich müssen Süchte oder ungesunde Angewohnheiten angegangen werden, ja. Golfen oder übermäßiger Fernsehkonsum muss man in den Griff bekommen. Aber man kann die Geschichte von Abraham und Isaak nicht auf alle Lebenssituationen übertragen. Das war ein einzigartiges, einmaliges Ereignis. Gott sagte zu Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte Abraham auch Ismael. Warum sagt Gott also deinen einzigen Sohn? Und weiter, den Sohn, den du liebst. Gott hätte auch einfach sagen können, nimm deinen Sohn und opfere ihn. Aber er sagt, nimm deinen einzigen Sohn, den du liebst, und opfere ihn. Warum? Weil Gott hier auf etwas Größeres hinweist. Auf seinen eigenen Sohn, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und Isaak trug das Holz auf seinem Rücken, als er den Berg hinaufging. Denkt mal darüber nach, Gemeinde. Isaak sagte, Vater, hier bin ich. Ich sehe das Holz. Ich sehe, dass du das Feuer trägst, aber wo ist das Lamm? Isaak trug das Holz auf seinem Rücken. Spricht das zu dir? Und als sie auf dem Berg ankamen, fragte er erneut, Vater, wo ist das Lamm? Und Abrahams Antwort war prophetisch. Gott wird sich selbst ein Lamm zur Opfergabe geben. Gott wird sich selbst ein Lamm ersehen. Stell dir vor, du musst deinen Sohn, deinen Enkel oder jemanden, den du wirklich liebst, fesseln. Vater, was passiert hier? Und sicher hat dieser Junge schon mal gesündigt. In der Vergangenheit hat der Vater immer das beste Lamm geopfert, wenn der Junge gesündigt hatte. Der Junge fragte vielleicht, Vater, muss es wirklich mein bestes Lamm sein? Und der Vater antwortete, Gott verdient nur das Beste. Aber in Wirklichkeit ging es nie nur um das Lamm des Jungen. Es versinnbildlichte Jesus Christus, den Gott später senden würde.
Amen.
Abraham fesselt seinen eigenen Sohn. Ich weiß nicht, ob ich das mit Justin machen könnte. Und doch streckte der Junge seine Hände aus und ließ es geschehen. So wie Jesus seine Hände ausstreckte und sich freiwillig binden ließ. Abraham legte seinen Sohn auf den Altar und die ganze Zeit tat er es im Glauben. Die Bibel sagt in Hebräer 11, dass Abraham glaubte, dass Gott sogar in der Lage war, Isaak von den Toten aufzuerwecken. Die Bibel erklärt, Abraham war überzeugt, dass Gott seinen Sohn, wenn nötig, von den Toten auferwecken würde. Er nahm das Messer in die Hand, bedeckte die Augen seines Sohnes und war im Begriff, ihn zu opfern. Da ertönte plötzlich eine Stimme. Abraham, Abraham! Übrigens, jedes Mal, wenn die Bibel einen Namen doppelt nennt, solltest du besonders gut aufpassen. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Martha, Martha, du machst dir Sorgen um viele Dinge, aber Maria hat das Bessere gewählt. Abraham, Abraham, halte deine Hand zurück. Jetzt weiß ich, dass du mich fürchtest und mich liebst. Mit anderen Worten, Gott war Abrahams oberste Priorität. Obwohl Abraham so lange auf seinen Sohn gewartet hatte und Gott ihm diesen Sohn schließlich geschenkt hatte, liebte er Gott mehr. Jetzt weiß ich, dass du mich liebst. Halte deine Hand zurück. Abraham blickte auf und sah einen Widder, der mit seinen Hörnern im dornigen Gestrüpp festhing. Was ist ein Widder? Ein ausgewachsenes männliches Schaf. Es war kein Lamm, sondern ein reifes Tier, das sich in den Dornensträuchern verfangen hatte. Dornen, die sehr scharf und gefährlich sind. Doch das Entscheidende ist, dass der Widder mit seinen Hörnern gefangen war, nicht mit seinem Fell. Wäre sein Fell verheddert gewesen, wäre es beschädigt worden und das Opfer hätte nicht ohne Makel sein können. Ein Opfer musste jedoch makellos sein, um ein Sinnbild von Jesus Christus zu sein, der ohne Sünde und ohne Fehler war. Gott gab das Allerbeste. Ein Widder würde sich normalerweise nie in einem Dornbusch verfangen. Sie sind nicht dumm, sie gehen solchen Gefahren normalerweise aus dem Weg. Auch bieten Dornbüsche nichts zum Fressen für sie. Mit Dornbüschen haben sie eigentlich nichts zu tun. Doch dieser Widder ging bewusst hinein. Ein Bild dafür, dass Jesus sein Opfer freiwillig auf sich nahm. Als Abraham den Widder aus dem Gestrüpp zog, musste er Kraft aufwenden, denn die Hörner des Widders waren tief in den Dornen verfangen. Und als er ihn herauszog, sah er einen Dornenkranz auf dessen Kopf. Das war das Opfer. Gott sagte, bringe ein Opfer ohne Makel. Der Widder, der mit seinen Hörnern im Dornengestrüpp festhing, zeigt uns, was Jesus für uns getan hat. Heute können wir zu Gott sagen, weil du deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den Sohn, den du liebst, nicht zurückgehalten hast, weiß ich, dass du mich liebst. Genauso wie Gott zu Abraham sagte, weil du deinen Sohn nicht zurückgehalten hast, weiß ich, dass du mich fürchtest, mich anbetest und mich liebst.
Amen.
Das ist das Evangelium von Jesus Christus, das eine verlorene und suchende Welt oft nicht kennt. Die Menschen rennen so vielen Dingen hinterher, von denen sie glauben, dass sie ihnen Ansehen, Erfolg und Erfüllung bringen. Sie sehnen sich nach Anerkennung von anderen, ob in den sozialen Medien oder im wirklichen Leben. Sie hoffen auf ein ermutigendes Wort, das oft schwer zu finden ist. Und wenn sie es finden, ist es meist ein leerer, oberflächlicher Trost, der nichts verändert. Das Wort Gottes hingegen ist voll von echter Wertschätzung für dich. Es ist voller Liebe Gottes für dich. Finde deine Identität in Christus. Amen. Lasst uns daran denken. Es ist nicht unser Gehorsam, der uns gerecht macht, sondern der Gehorsam von Jesus. Er hat uns durch seinen Gehorsam am Kreuz gerecht gemacht. Unser geistlicher Kampf besteht darin, unsere Gedanken immer wieder auf diese Wahrheit auszurichten. Alles, was du hörst, egal wer es predigt, wenn es dich nicht auf den Gehorsam von Jesus hinweist, ist es nicht das wahre Evangelium. Sein Gehorsam hat mich gerecht gemacht. Sein Gehorsam hat mich geheilt. Und dieser Gehorsam zeigte sich am Kreuz. Wenn du dich auf dich selbst konzentrierst, wenn es immer nur um deine eigenen Anstrengungen, deine Willenskraft und deine Fähigkeiten geht, dann wirst du nur das ernten, was aus deinem Fleisch kommt. Aber wenn du dich auf ihn, auf Jesus fokussierst, dann sind die Ergebnisse ewig, unvergänglich und beständig, genau wie er.
Amen.
Preis den Herrn, Gemeinde. Halleluja.
Amen.
Und jetzt zu den Ehemännern, Husbands, Hausbänder, die das Haus zusammenhalten. Ehemänner. Kein Amen? Okay, noch einmal. Ehemänner, wie schnell könnt ihr Amen sagen? Dann lasse ich euch in Ruhe.
Husbands,
liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Vollkommen selbstlos. Auch wenn du weißt, dass sie im Unrecht ist oder etwas Verletzendes gesagt hat, denke daran, dass sie vielleicht gerade eine schwere Zeit durchmacht. Halte immer das Beste von ihr. Erinnere dich daran, warum du sie ursprünglich geliebt hast. Sieh das Gute in ihr. Ich weiß nicht genau, warum ich damit schließe, aber ich habe den Eindruck, dass ich das sagen soll. Es ist mein Schlusswort. Aber meine Frau, fragst du vielleicht. Ehemänner, liebt eure Frauen. Das bedeutet, du wirst nicht sagen, jetzt muss sie sich entschuldigen, jetzt muss sie vergeben. Nein, du machst den ersten Schritt und du wirst deine Belohnung vom Herrn empfangen. Erwarte nicht immer, dass deine Liebsten, selbst deine Kinder, dir etwas zurückgeben. Dann wirst du auch nicht so leicht enttäuscht oder verletzt. Schaue auf den Herrn und liebe, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Wahre Liebe opfert sich auf, ohne auf eine Antwort zu warten. Wenn du denkst, ich habe dies und das getan und du hast nicht reagiert, dann ist das nicht echte Liebe. Pastor Prinz, nun komm aber mal zum Schluss. Ehemänner, liebt eure Frauen. Jedes Mal, wenn ich das predige, merke ich, dass der Finger auch auf mich selbst zeigt. Ich muss das zu Hause genauso umsetzen. Und übrigens, wenn ihr euch mit eurer Frau streitet, sagt niemals, ich sehe, du hast keine Zeit mit dem Wort Gottes verbracht. Christen lieben diesen Satz. Aber Ehemänner, sagt das nicht zu eurer Frau. Und umgekehrt gilt das genauso. Bitte werdet im Streit nicht geistlich. Streitet fair. Streitet fair.
Amen.
Streitet fair.
Husbands?
Ehemänner, jetzt möchte ich euch noch segnen. Alle neigen die Köpfe und schließen die Augen. Preist den Herrn. All das, worüber wir heute gesprochen haben, ob es darum geht, ein guter Ehemann zu sein, oder ob es um Versorgung, Heilung, seelisches Wohlbefinden oder mentale Gesundheit geht. All das ist nur möglich, wenn du Jesus im Zentrum deines Lebens hast. Du sagst vielleicht, aber Pastor, du verstehst meine Lage nicht. Mein Geschäft steht vor dem Ruin. Es geht bergab und ich mache mir große Sorgen wegen meiner Schulden. Ich sage dir, geh nicht noch tiefer in die Schulden, um alte Schulden zu begleichen. Hör auf damit. Schaue auf den Herrn. Vielleicht denkst du, aber ich brauche dringend eine Lösung. Das Geld muss bis... Ich spreche jetzt im Geist. Richte deine Augen auf den Herrn. Sag, Herr, hilf mir. Ich will fest auf dich ausgerichtet bleiben. Ich werde tun, was ich kann, bezahlen, was ich kann und auf deine Gunst vertrauen, wenn ich mit der Bank oder wem auch immer spreche. Aber meine Augen sind auf dich gerichtet. Du wirst mich aus dieser Schuldenfalle befreien und ich werde dir alle Ehre geben. Ich werde nichts überstürzen, bis du mir zeigst, was ich tun soll. Und wenn ich gehorche, werde ich die Früchte sehen. Danke, Herr. Amen. Das ist ein abschließendes Wort für jemanden hier, vielleicht für mehrere. Falls du noch nie dein Vertrauen in Jesus Christus gesetzt hast, den Sohn Gottes, den Gott aus Liebe zu dir hingegeben hat, dann höre jetzt gut zu. Christus hat am Kreuz deine Sünden getragen. Sein Gehorsam, von dem wir hier sprechen, bestand darin, sein Leben als Sündopfer hinzugeben für all unsere Sünden. Und am dritten Tag hat Gott ihn von den Toten auferweckt, um zu zeigen, dass sein Werk am Kreuz vollständig und vollkommen war. Heute sitzt Jesus körperlich zur Rechten des Vaters und er wird bald für uns zurückkehren. Wenn du heute sagst, Pastor Prinz, ich verstehe ein bisschen, was Gnade bedeutet. Ich weiß, dass ich sie nicht verdienen kann, aber ich möchte diese Gnade in meinem Leben erfahren. Dann bete jetzt mit mir. Und du wirst gerettet. Himmlischer Vater, ich bekenne, dass Jesus Christus mein Herr ist. Und ich danke dir, dass du ihn von den Toten auferweckt hast. Ich erkläre, dass mir durch das Blut Christi vollständig all meine Sünden vergeben sind. Danke, Vater. Ich bin ein gesegneter Mensch. Von diesem Tag an lebe ich unter deiner Gnade, unter deiner Gunst, unter deinem Segen als ein Kind Gottes. Im Namen von Jesus Christus. Und alle sagen Amen. Steht auf. Preist den Herrn. Hebt eure Hände zum Vater. Der Herr segne euch in dieser Woche mit den Segnungen Abrahams und den Segnungen aus 5. Mose 28. Denn ihr seid mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus gesegnet. Der Herr bewahre und beschütze euch und eure Familien vor allem Bösen, vor jeder Gefahr, vor Krankheiten und vor den Mächten der Finsternis in dieser Woche. Im Namen von Jesus Christus, der Vater, lasse sein Angesicht über euch leuchten und schenke euch und euren Lieben seinen Shalom, Frieden, Gesundheit und Wohlergehen. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Und alle sagen Amen. Gott segne euch. Wir sehen uns wieder. Bleibt dran an Jesus. Bis dahin.